Obwohl bereits alles unmöglich ist, wird es noch schlimmer, als du in die Küche kommst. Ein kleiner Sack steht auf dem Tisch. Es ist der Sack mit dem Maismehl deiner Mutter, den Christine in die Stadt mitgebracht hat. Mai Anesu hat ihn vorbeigebracht, sagt Ma Tabitha, die auf dich gewartet hat, obwohl du ihr gesagt hast, es nicht zu tun. Wortlos verfluchst du dich, weil du den Sack nicht besser versteckt hast. Und als du mit dir fertig bist, verfluchst du deine Cousine. Du verweigerst das Abendessen, das Ma Tabitha gekocht hat, und tigerst vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer und zurück, unfähig, dich zu beruhigen. Als sie endlich geht, stellst du dich vor den Küchentisch und starrst auf den kleinen Sack mit Mehl, der jetzt mit Rüsselkäfernetzen bedeckt ist und einen stärkeren, muffigen Geruch verströmt als je zuvor. Du hättest es essen sollen, rügst du dich. Die Liebe deiner Mutter kochen und in deinen Körper aufnehmen sollen, als du bei Maimanyanga gewohnt hast. Auf diese Weise hättest du ein Zuhause gehabt, wo auch immer du bist. Bei diesen Gedanken überwältigt dich Wut. Du zerrst den Sack vom Tisch und stopfst ihn in den Mülleimer. Du holst eine Flasche Wein aus der Vorratskammer, schaltest den Fernseher ein und zwingst dich, dich auf eine australische Seifenoper zu konzentrieren, die über Satellit ausgestrahlt wird. Die langen Werbeunterbrechungen füllst du mit großen Schlucken aus deinem Glas und ein paar Stunden später stellst du erstaunt fest, dass du alle drei Flaschen getrunken hast, die du vorrätig hattest. Du lächelst vage, weil sich der Horror, der ganz hinten in deinem Kopf gelauert hat, in einen Flecken aus blasslila Fell aufgelöst hat. Der Fernseher läuft. In deinem Kopf rauscht es. Du döst ein, ohne es zu merken. Du erwachst und wischst hektisch eine Reihe Ameisen weg, die über deinen Bauch marschieren. Du öffnest die Augen. Sie marschieren weiter. Du schließt die Augen. Die Insekten paradieren immer noch. Du starrst auf sie. Und die Sache, an die du dich nie wieder erinnern wolltest, das hast du dir geschworen, fällt dir ein. Es ist eine Leiche. Lang und tot, die neben einer Bushaltestelle liegt. Ein Festmahl für kriechende Insekten und nagende Aasfresser. Du läufst vor ihr davon in die Küche. Du musst diese Frau ein für alle Mal begraben. Du reißt den Deckel vom Mülleimer und holst den Sack mit Maismehl heraus. Dabei verstreust du seinen Inhalt auf dem Boden und der Einrichtung. Während dich Wut geißelt wie eine Peitsche, fegst du das Mehl wieder auf und läufst damit in den Garten. Du holst die Hacke aus der Garage. Du gräbst ein Loch so tief wie ein Grab und schüttest das Geschenk deiner Mutter hinein. In der Ferne bellen Hunde. In deinen Ohren hört es sich an, als kämen sie näher, wie zu einer gejagten Beute. Entnervt wankst du in dein Schlafzimmer und ziehst dir dabei die Bluse aus. Du willst den Kopf unter die Bettdecke stecken, deinen Körper auf der Matratze zusammenrollen wie ein Fötus. Du neigst dich vor, um nach dem Schlafanzug zu tasten, und weichst gebeutelt vor dem Bett zurück. Du schaltest das Licht aus, du schaltest es wieder ein. Es verändert nichts. Wachsend wie dein Entsetzen liegt dein Kopf auf dem Kissen. Du tauchst das Zimmer noch einmal in Dunkelheit und flutest es anschließend wieder mit Licht. Züge und Proportionen verändern sich, als der Kopf zu einer kleinen, missgebildeten Person mutiert. Ihre Beine verkrampfen und zerspringen zu einer Armee Schülerinnen in grünen und beigefarbenen Northleer-Uniformen. Du stürzt dich mit einem Schrei vor und fasst eine zwischen Daumen und Zeigefinger, um sie fortzuschleudern. Ihre Zähne graben sich in das Fleisch deines Daumens. Du siehst, dass es deine Mutter ist. Du schüttelst die Hand. Sie hält sich fest. Du schlägst dein Handgelenk gegen den Rand des Papierkorbs neben der Tür und es gelingt dir endlich, sie hineinzuwerfen.
»Ein Bauch«, schluchzt sie. »Genau wie meiner. Du willst mich darin ertränken.«
Der Korb ist aus geflochtenem Sisal. Deine Mutter greift nach Fasern und bemüht sich vergeblich, herauszuklettern. Du läufst durch das Zimmer zurück, um die nächste winzige Erscheinung zu ergreifen, die sich ebenfalls in deine Mutter verwandelt hat.
»Ein Bauch! Oh nein, wie kann das sein? Wie kann ein Bauch mir sagen, was ist? Baba Wangwe, oh mein Vater, ihr Ältesten, wie kann das sein?
schreit deine Mutter, als du die zweite neben die erste wirfst. Beide versuchen herauszuklettern, zerren und ziehen aneinander, bis sie den Halt verlieren und zurückpurzeln. Den Rest der Nacht verbringst du damit, die Geschöpfe in Uniform, die deine Mutter sind, im Papierkorb zu begraben. Du wirfst sie hinein und legst deinen Morgenmantel darüber, damit sie nicht entkommen können, während du die Verbliebenen einfängst. Du erwachst im Bett. Dein Morgenmantel liegt noch über dem Papierkorb. Du nimmst deine Hausschuhe, so wie du vor über 2 Jahren den Stein auf dem Markt aufgehoben hast, mit der Absicht, sie zu schleudern. Dieses Mal auf deinen Papierkorb. Aber du tust es nicht, weil du einen Schrei hörst. Einen Schrei, der im Zimmer widerhallt und die Fensterscheiben zum Zittern bringt. Du beißt die Zähne zusammen. Der Schrei hört nicht auf. Es ist das Heulen, das das Mädchen Elizabeth hätte ausstoßen sollen. Sie hätte es sein sollen, damit du nicht hättest schreien müssen. Viele Tage danach gehst du zur Arbeit, ohne ein Auge zugetan zu haben. Nachts sitzt du aufrecht im Bett mit einem Buch, das du vorgibst zu lesen. Nur im Büro, umgeben von Leuten, traust du dich einzunicken. Wenn du erwachst, machst du dir Sorgen, dass deine Kolleginnen dich beim Schlafen erwischen. Du brauchst mehr Zeit für deine Arbeit und dir unterlaufen mehr Fehler. Es ist zunehmend anstrengend, sie zu korrigieren. Dir ist klar, dass du einen bestimmten Weg eingeschlagen hast, an einem Ort angekommen bist, von dem du nicht gewusst hast, dass er das Ziel deiner Reise ist, und dort hast du dich eingesperrt. Sorge und Scham hindern dich daran, jemandem deine Qualen und Verwirrung anzuvertrauen. Während die Tage vergehen und jede Nacht dahinkriecht, denkst du immer wieder an das Gespräch mit Njascha, an dem Abend, als du bei ihr eingezogen bist. Nach vielen dieser Episoden beschließt du, dich auf die Suche nach deiner Freiheit zu begeben. Zuerst beabsichtigst du, dich des Telefons zu bedienen. Letztlich jedoch stehst du mitten in einer schlaflosen Nacht auf, um einen Brief zu schreiben. Du sitzt da mit dem Stift in der Hand und kämpfst darum, dein Herz dazu zu bewegen, zu tun, was getan werden muss. Als du anfängst, Sätze zu schreiben, verbringst du Stunden damit, dich mit Formulierungen zu quälen. Denn obwohl es dir damals annehmbar, sogar glorreich erschien, findest du jetzt keinen Grund, der zwingend die Brutalität rechtfertigt, die du einer jungen Person, deren Bildung dir anvertraut war, hast angedeihen lassen. Mit jedem Wort, das du zu Papier bringst, durchstreichst und neu schreibst, begreifst du, dass du nicht nur die Haut, sondern auch das Vertrauen des jungen Mädchens verletzt hast. Du willst herausfinden, wo Elizabeth wohnt, und ihr Geld geben, Scheine in einen Umschlag stecken und ihn jemandem vor ihrem Haus in die Hand drücken. Aber dann vermutest du, dass sie jetzt die Abschlussprüfungen macht und die Universität besuchen will, sodass die Summe, die du erübrigen kannst, sie und ihre Familie noch zorniger machen wird, wenn ihnen einfach so Dollars vor die Füße geworfen werden. Wie sehr du jetzt in der Einsamkeit der Nacht bereust, dass du die Gelegenheit in Mrs. Samaitas Büro nicht genutzt hast, als zumindest ansatzweise für das, was du getan hast, Wiedergutmachung möglich gewesen wäre.
»Hallo, Madam?«
Jemand klopft ans Fenster. Es ist Ma Tabitha. Dein erster Impuls ist, das Klopfen zu ignorieren. Doch du hast Angst vor noch größerer Einsamkeit, weswegen es gut ist, einen anderen Menschen zu sehen. »Was ist los?« fragst du. Sie kann dich nicht hören. Du ziehst den Vorhang auf und deutest auf die Haustür. Ma Tabithas Gesicht taucht aus der Nacht auf. Sie kommt auf dich zu, trägt nur ein Nachthemd, ein Sambia-Tuch und Flipflops. Du öffnest das Fenster.
»Das Licht? Ich habe es gesehen«, flüstert sie. »Ich sehe es immer. Aber heute war es zu viel.«
Fliegende Ameisen, aufgeschreckt von einem kurzen Gewitter, schwirren um die Lampe auf der Veranda. »Komm rein«, erwiderst du. »Nur deswegen? Du bist nicht noch wegen was anderem gekommen?«
»Als ständig das Licht gebrannt hat und dann auch noch das große Licht angegangen ist, habe ich mich gewundert.
fährt Ma Tabitha fort zu flüstern. Ich habe zu Ba Tabitha gesagt, ich habe zu meinem Mann gesagt, kann alles in Ordnung sein, wenn bei Madame die ganze Zeit das Licht brennt? Er hat gesagt, geh nachschauen. Du wartest. Sie rührt sich nicht. Ich verstehe. Du nickst. Alles in Ordnung, Madame? Du reißt dich zusammen und sagst, dass du über eine geschäftliche Sache nachdenkst. Und das schon seit ein paar Nächten. Entschuldigen Sie, Madame. Ich wollte Sie nicht stören, sagt Ma Tabitha. Ba Tabitha und ich haben gedacht, dass vielleicht was passiert ist. Danke, Ma Tabitha. Alles in Ordnung. Du zwingst dich zu einem Lächeln und fügst hinzu, bitte nenn mich nicht Madame. Du hältst inne und holst tief Luft, bevor du sagst, Miss Seegauke. Gute Nacht, Madame. Du blickst ihr ins Gesicht. Gute Nacht, Madame Miss Seegauke, sagt Ma Tabitha. Du horchst auf das Geräusch ihrer Flipflops, das Klatschen des Gummis gegen ihre Fußsohlen, gefolgt vom leiseren Auftreffen des Fußes auf dem Boden. Als du sie nicht mehr hörst, lässt du einer plötzlichen Laune folgend das Fenster offen, kehrst zu deinem Brief zurück und überdenkst den Kurs, den du einschlagen willst. Was wird passieren, wenn du die Adresse der Chinembiris herausgefunden hast? Werden sie dich auslachen, wenn du nach so langer Zeit kommst, um dich zu entschuldigen? Wenn du Frau genug warst, ihre Tochter so zu verprügeln, wie du es getan hast, was ist passiert, dass du schwach und reuig wurdest? Sollten sie Hilflosigkeit riechen, was werden sie tun? Wie groß ist Elizabeths Familie und wer sind sie? Wie viele junge Onkel, Cousins und Bauchbrüder hat sie und was, wenn sie sich für Vergeltung entscheiden? Nachdem du alles in Betracht gezogen hast, schreibst du zwei Zeilen an Mrs. Samaita und bittest sie um ein Treffen. Du nimmst den Umschlag mit zur Arbeit und legst ihn in Pezis Ausgangskorb, die trotz ihrer Beförderung zur Projektmanagerin auch noch die Arbeit einer Sekretärin erledigt. Mrs. Samaitas Büro ruft ein paar Tage später an und am nächsten Tag nimmst du auf dem wackeligen Stuhl vor dem Schreibtisch Platz, auf dem du für das Vorstellungsgespräch gesessen hast, als du sie kennenlerntest. Du schaust wehmütig an der Direktorin vorbei, zu dem Schaukasten voller Trophäen. Mrs. Samaita wirkt betrübt, als du sagst, dass du dich sofort auf der Stelle bei Elizabeth und ihrer Familie entschuldigen musst. Dir wird zu verstehen gegeben, dass die junge Frau jetzt permanent auf einem Ohr taub ist und wegen der Rehabilitation mehrere Monate Schule versäumt hat und ein Schuljahr wiederholen muss. Die Direktorin schlägt vor, dass du kurzerhand hier und jetzt mit Elizabeth sprichst. Angesichts dieser Option breitet sich Erleichterung in dir aus. Könnte das ein Ausweg sein? Fragst du dich. Letztlich aber lässt du dich von deinem Vorhaben nicht abbringen. Denn jetzt, da du dich dazu überwunden hast, bleibst du starrsinnig bei deiner Reue. Elizabeth wird gerufen. Sie tut so, als würde sie dich nicht sehen. Abgesehen davon, dass sie auf dein Moro, Hallo Elizabeth, antwortet. Sie will dir ihre Adresse nicht geben, ist jedoch einverstanden, dass die Direktorin sie dir gibt. Deine ehemalige Schülerin wohnt in Highfields, einer Wohngegend, in der zur Kolonialzeit die Miete 2 Pfund betrug. Die Wohnungen hat die Regierung bei der Unabhängigkeit jedoch größtenteils in Eigentumswohnungen umgewandelt. Vielen Leuten gehören die Wohnungen jetzt, und auch die Chinembiris haben sich in diese Lage hochgearbeitet. Und da kein Vermieter existiert, der jemanden hinauswerfen könnte, sind viele Mitglieder von Clans, von Farmen und ländlichen Gemeinden in diese kleinen Gebäude migriert. Als du ankommst, beugt sich Mai Chinembiri über einen niedrigen Erdwall, der die Grenze zur Straße und den Beginn ihres Grundbesitzes markiert. Sie hat parallel zur Straße eine Furche gezogen, in die sie Süßkartoffelsetzlinge steckt. Eine Gruppe junger Männer, die du für Elizabeths Verwandte hältst, steht rauchend neben dem Tor, während eine Gruppe älterer Männer auf der Treppe vor dem kleinen Haus sitzt und aus Kartons Sorghumbier trinkt. Du bist höflich. Du stellst dich als Miss Tambozaisi Gauke vor. Ah, du bist also diejenige, die herumläuft und anderer Leute Kinder umbringt, sagt Elizabeths älterer Bruder, nachdem du dich vorgestellt hast. Er schaut auf seine Zigarette. Und ihnen die Ohren kaputt macht. Heikona. Du senkst den Kopf. Tränen tropfen plötzlich aus deinen Augen. Du beißt die Zähne zusammen, damit sie diese Schwäche nicht bemerken. Schaut sie an. Ha, vielleicht hat etwas nicht mit ihr gestimmt. Schaut nur, wie leid es ihr tut, ruft eine Stimme von der Treppe. Du spürst, wie dich der Sprecher mustert. Wem würde es nicht leid tun? Sagt sein Nachbar tonlos, der im Gegensatz zu den anderen an einem Skatbier nippt. Dir schon, oder? Wenn jemand dir das Gleiche antun will, was du jemand anders angetan hast, und du genau weißt, was du dieser Person getan hast. Man weiß nie, sagt der ältere Bruder. Vielleicht will sie nur ein bisschen auf uns herunterschauen. Wann sehen uns Leute wie sie schon? Wäre sie eine Politikerin, würde ich sagen am Wahltag, meint der Skattrinker. Vielleicht übt sie dafür. Was meint ihr? Ein paar der jungen Männer lächeln, aber ihre Lippen sind angespannt. Ihr Blick ist hart. Tante, geh jetzt. Wir haben dich gesehen. Morgen werden wir wissen, wer du bist. Aber wenn du jetzt ruhig gehst, ohne Ärger zu machen, sagen wir einfach, die Sache ist erledigt, entscheidet der ältere Bruder. Die Atmosphäre entspannt sich minimal. Tu, was er sagt, empfiehlt der zweite Jugendliche. Er beherrscht sich, aber wir kennen ihn. Du nicht. Wenn er explodiert, kann ihn niemand aufhalten. Mai Chinembiri wischt sich die Hände am Sambia-Tuch ab. Ich habe alles gehört. Und ich weiß nicht, warum sie noch dastehen, sagt sie ruhig zu dir. Die Mutter deiner ehemaligen Schülerin reckt das Kinn. Warum gehen sie nicht? Warum? Es ist nicht ihr Ohr, das jetzt nicht mehr hört. Als du weiter stehen bleibst, kneift die Frau die Augen zusammen und schließt sie kurz. Die jungen Männer warten. Mai Chinembiri schaut zu ihnen. Dann macht sie einen Schritt auf dich zu, den Arm ausgestreckt. Du nimmst ihre Hand. Du willst sie halten, aber sie entzieht sie dir sofort wieder. Da lang. Sie nickt. Du folgst ihr auf die Veranda hinter dem Haus. Ihr geht um das Haus herum, denn alle Zimmer sind vollgestopft mit Matratzen, Decken und Kisten voller Kleidung. Auf der Rückseite setzt du dich auf einen Holzschemel. Mai Chinembiri nimmt auf der untersten Stufe Platz. Ihr sitzt lange schweigend da. Ich bin gekommen, sagst du schließlich. Das sehe ich, sagt Elizabeths Mutter. Ihr Vater ist nicht da. Das ist gut. Er hat gesagt, dass er sie kein zweites Mal sehen will. Du nickst. Wo ist sie? Kann ich sie um Verzeihung bitten? Ihr Herz ist wie das ihres Vaters, erwidert Mai Chinembiri. Ich habe mehrmals mit ihr gesprochen, bevor sie gekommen sind. Sie hat getan, als hätte ich nichts gesagt. Soll ich warten? Vielleicht ein anderes Mal, wenn sie und ich gut miteinander reden. Aber es ist schwer für ihn. Seine Tochter kann nicht mehr alles hören. Und sie? Mai Chinembiri schluckt. Ihre Stimme erstickt von den Tränen, die ihr übers Gesicht laufen. Und sie? Wenn ich mit ihr spreche, ist es so, als würde sie nichts hören. Sie sagt, dass ich sie nicht beschützt habe. Nein. Mai, flüsterst du und nimmst ihre Hand. Diesmal hat die Mutter nicht die Kraft, dich abzuschütteln. Schmerz fließt durch eure Finger und eure Tränen vermischen sich, als würdet ihr euch die Hände daran waschen. Oh, wie sehr du dir wünschst, dass die Tränen alles abwaschen könnten, was die vier Hände halten. Nach einer Weile entzieht dir Mai Chinembiri ihre Hände. Sie fährt sich mit dem Handrücken über die Augen. Ihr ganzes Gesicht ist nass. Es ist passiert, sagt sie. Ob sie kommen oder nicht, das ändert jetzt nichts. Vielleicht hätte ihr Ohr gerettet werden können, wenn wir für das Krankenhaus hätten zahlen können. Die Frau schaut dich vorwurfsvoll an. Das Geld kam 2 Wochen später von der Schule. Ihre Klasse hat für Elisabeth gesammelt, aber da war es schon zu spät für das Ohr. Deine Reue schmeckt faul in deinem Mund. Du weißt, dass du dir ein lebenslängliches Urteil eingehandelt hast. Du wiederholst deine Bitte um Vergebung dennoch. Maichi Nembiri schweigt. Da du nichts mehr tun kannst, entschuldigst du dich noch einmal, willst gehen und sagst, dass du für Elisabeth tun wirst, was du kannst, wenn die Familie einen Spezialisten findet. Die Mutter ist einverstanden, obwohl ihr beide wisst, dass es zu viel für Mrs. Chinembiri ist, über ihre Süßkartoffeln neben der Straße zu steigen und einen HNO-Chirurgen zu suchen. »Wir hatten etwas für dich geplant«, sagt der ältere Bruder, als du am Haus vorbeigehst. »Hoffentlich sehen wir dich nie wieder, denn das ist für uns alle das Beste.« Du blickst dich verstohlen auf der Straße um, traust dich kaum, den Kopf zu heben, und hoffst, Elisabeths grünen Rock, die schmale Straße von der Kombi-Haltestelle entlangkommen zu sehen. Doch nur das Schweigen der jungen Männer verdichtet sich in deinem Rücken. Und dann wird das Schweigen durchbrochen von den Rufen, den Flüchen, dem Gelächter des Lebens im Viertel. 18. Kapitel. Das Geld, das du für Elisabeth ausgeben wolltest, gibst du letztlich für dich aus. Statt eines monatlichen Termins hast du einen wöchentlichen bei der Friseuse. Du verlangst jedes Mal die teuersten Anwendungen von heißem Öl und Schwefel und experimentierst mit indischen, brasilianischen und koreanischen Haarverlängerungen. Du gönnst dir diverse Maniküren und Pediküren bis hin zu Thai-Fußmassagen. Bei der Massage ziehst du die schwedische vor. Augenbrauen werden gezupft, Haare werden entfernt, du wirst in Schlamm eingewickelt, Poren werden geschockt und geschlossen. Deine Haut wird weich und glatt. Die Kleiderrechnungen bei den Jason Moyo-Kaufhäusern nähern sich der Summe auf deinem Bankkonto. Die Härten der vergangenen Jahre haben deinen Körper entschlackt. Junge Männer schauen dich zweimal an und junge Frauen mustern dich widerwillig mit einer »Wenn ich nur so wie sie sein könnte« Miene. Wenn du jetzt in den Spiegel blickst, siehst du nur dein Schlafzimmer, die importierte Satinbettwäsche, deine beiden Handys und jenseits davon verschwommen ein mit Rouge, Lippenstift und Augenbrauenstift geschminktes Gesicht, das du keiner weiteren Prüfung unterziehst. Wenn du unter der Woche das Büro verlässt, gehst du nicht zum Busbahnhof in der 4th Street, sondern zu dem Komplex mit Kinos in der Robert Mugabe Avenue. Dort feilschst du mit dem Kartenverkäufer, der will, dass du dir einen Film ansiehst und dann ins Foyer zurückkehrst, um dir die Karte für den nächsten zu kaufen. Doch du genießt deinen Sieg, wenn du gleich für beide Abendvorstellungen die Karten ergatterst. Du bleibst sitzen, bis der letzte Ton des Abspanns verklungen ist, ohne auch nur einmal geweint oder gelacht zu haben. Nach dem Kino isst du allein zu Abend in einem nahen Restaurant, das du einem einsamen Essen zu Hause vorziehst, bei dem du dich entspannen könntest, was dem Unbehagen, das unter deinem polierten Äußeren lauert, gestatten würde, durch deine dezimierte Abwehr zu sickern. Sobald dir der Kellner das Bestellte gebracht hat, isst du alles auf, ohne Hunger oder Sättigung oder Genuss zu empfinden. Danach gehst du in ein paar Nachtclubs, gabelst unterwegs lautstarke Gesellschaft auf, meidest jedoch immer das Island, um nicht Christine über den Weg zu laufen. An den Wochenenden setzt du dich in die Harare Gardens. Du beobachtest Paare, die sich auf einer Wiese umarmen oder eng umschlungen für Hochzeitsfotos posieren. Bei diesen Gelegenheiten rührt sich in deiner leeren Brust das Bedauern, dass du die Manyanga-Brüder nicht angebaggert hast. Du siehst kurz Larky vor dir. Dann holst du tief Luft, beißt die Zähne zusammen und verscheuchst das vergebliche Schmachten aus deinen Gedanken. Du beschließt dich, nach einem erfahrenen Nganga zu erkundigen. Diese Idee erweist sich als nicht umsetzbar, wie alles andere, das du versucht hast. Baba und Matabitha kannst du nicht fragen. Trost und persönlichen Rat bei Hausangestellten zu suchen, ist undenkbar. Tracy hat keine Ahnung von diesen Dingen und Patsy ist ein hippes Großstadtmädchen, das über deine missliche Lage lachen würde. Auntie Marcia schreibt das Horoskop im Clarion. Sie ist zu dumm, um sich an sie zu wenden. Stattdessen gehst du Samstagvormittags, bevor du deine Stellung im Park beziehst, in die Queen Victoria Library und suchst nach Informationen über okkulte und spirituelle Weissagung.